da sitzt Jesus. Da sitzt er und er weiß, was kommt. Dort sitzt er am Abend vor der Kreuzigung. Er weiß, was in den nächsten Stunden passieren wird. Judas ist schon nicht mehr bei ihm. Gleich werden die Soldaten kommen, die Soldaten des Hohepriesters, sie werden ihn gefangen nehmen. Und dann geht es die letzten Schritte hin zum Kreuz, zum Tod auf Golgatha. Da sitzt Jesus und er weiß, was kommt. Und Jesus betet. In diesem tiefsten Moment seines bisherigen Lebens sitzt er da, betet und kommt zu Gott. Und er betet für seine Jünger. Er übergibt seine Jünger in die Hände seines Vaters, des Gottes Israels. Und in diesem Gebet gibt Jesus die Antwort auf diese Frage, die ich mir dann immer stelle: Warum? Warum ist da ein Mensch, der geht freiwillig in den Tod? Warum nimmt er diesen Leidensweg bis hin ans Kreuz auf sich? Dann gibt er uns die Antwort. In Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Naja, Antwort. Ist das jetzt wirklich so eine Antwort auf die Frage, warum jemand den Tod auf sich nimmt, bereitwillig stirbt? Gucken wir nochmal hin. Also, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben. Okay, es beginnt mit Vater, ich will. Also, Jesus sagt auf jeden Fall schon mal, was er will. Das ist gut. Das könnte in die richtige Richtung gehen. Dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Also, was will Jesus? Er will Gemeinschaft mit Menschen haben, Gemeinschaft mit denen, die Gott ihm gegeben hat. Naja, aber ist das jetzt ein Grund zu sterben? Also, wenn er Gemeinschaft mit Menschen haben will, hätte ich gesagt, ist es doch intelligenter, eben nicht zu sterben. Tote haben jetzt nicht so viel Gemeinschaft, außer sie haben vielleicht miteinander gemeint, dass sie rein zufällig auf dem gleichen Friedhof liegen. Aber um zu verstehen, was Jesus hier meint, gehen wir einen ganz großen Schritt zurück. Zurück an den Anfang der Bibel, an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Am Anfang, nachdem Gott Himmel und Erde geschaffen hat, leben der Mensch und Gott zusammen im Garten Eden. Sie leben zusammen in Gemeinschaft, hören voneinander, sie können sich anfassen praktisch. Sie leben in einer Gemeinschaft, miteinander. Aber der Mensch, wenn ich mich umgucke in der Welt, dann ist der Mensch einsam, alleine, verlassen. Die Welt ist voll von Hunger und Leid, von Krankheit. Der Mensch ist einsam. Er lebt in der ständigen Angst vor der Welt und vor den anderen Menschen. Immer im Misstrauen dem anderen gegenüber. Der Mensch lebt nicht in Gemeinschaft mit Gott, sondern in der Trennung. Es gibt einen Bruch zwischen dem Ideal und der Realität. Die Pastoren und Theologen nennen diesen Bruch zwischen Ideal und Realität Sünde. Und diese Sünde, die hat eine Folge. Die ist unabdingbar, diese Folge der Sünde, wie bei einer mathematischen Formel. 1 plus 1 ist 2. 2 plus 2 ist 5 und nicht, weil ich heute Lust habe, auf einmal 6 oder 3,5. Moment, ich habe gesagt, 2 plus 2 ist 5. Es ist 4. Es ist 4 und nicht 5, nur weil ich mich versprochen habe. Ja gut, aber warum hat die Sünde eine Folge, wo die Theologen sagen, das ist der Tod? Ich stelle mir das immer mit einem Fluss vor. Denn ein Fluss entspringt aus einer Quelle. Und nur weil der Fluss mit dieser Quelle verbunden ist, gibt es ihn und er fließt weiter durch die Weiten des Landes, schlängelt er sich und mündet irgendwann in einem See oder im Meer. Wenn wir jetzt den Fluss von seiner Quelle trennen, durch einen Staudamm beispielsweise, wenn wir den Fluss von seiner Quelle trennen, hört er auf zu sein. Er versiegt und fließt nicht weiter. Genauso ist das mit dem Menschen und Gott. Wenn der Mensch von Gott getrennt wird, wird er vom Grund seines Lebens, seiner Existenz getrennt. Denn Gott ist das Leben in Fülle. Er ist die Quelle des Lebens. Und wenn man etwas von der Quelle trennt, hört es auf, von dieser Quelle gespiesen, gefüttert zu werden. Und es verschwindet. Aber kann das Gottes Plan sein? Dieser Bruch, dieser Riss zwischen Ideal und Realität? Ich glaube nicht. Denn wir lesen in Johannes, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Niemand soll verloren gehen. Kein Mensch soll getrennt sein müssen von der Quelle. Aber wie geht das? Wenn da doch diese Trennung ist, diese Diskrepanz, dieser Unterschied zwischen Ideal und Realität, wie soll das gehen? Wie sollen wir denn diese Trennung überwinden? Wie soll der Fluss, der von der Quelle getrennt ist, aus eigener Kraft wieder zurückkommen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Dann ist das Gute, dass Gott das Heft in die Hand nimmt. Er selbst tritt auf und wird tätig. Gott wird Mensch. Sehr gut. Gott ist Mensch geworden. Damit hat er Gemeinschaft mit den Menschen. An Weihnachten wird Gott Mensch. Damit ist doch alles getan. Jetzt hat er, sagen wir, vor 2000 Jahren vielleicht um die maximal 70 Jahre Zeit, mit Menschen über die Welt zu laufen, viel Gemeinschaft zu haben, mit ihnen Dinge zu erleben, ist gut, perfekt. Aber das reicht ihm nicht. Er will mehr. Er will Gemeinschaft mit mehr Menschen haben. Er wird bewegt von seiner Liebe zu Menschen, die überfließt, der einige wenige Menschen nicht genug sind. Gott wird Mensch. Und er will Gemeinschaft haben mit den Menschen. Dabei reichen ihm drei nicht. Petrus, Jakobus und Johannes, sein innerster Kreis, seine besten Freunde, die reichen ihm nicht. Gut, da mehr Menschen. 12, die 12 Jünger. Auch die reichen ihm nicht. Dann schickt er ganz viele Jünger hinaus in die Welt, gibt ihnen einen Auftrag, lehrt sie. Aber auch das reicht ihm nicht. Dann reicht es ihm denn endlich. Volksmassen, die ihm zuhören. Tausende Menschen, die zu ihm kommen, um von ihm zu hören, zu lernen und seine Wunder zu sehen. Aber auch das reicht ihm nicht. Er will mehr. Ja gut, dann kann er doch auch irgendwann anders kommen. Also vor 2000 Jahren, da war die Welt mehr oder weniger miteinander vernetzt. Es gab Straßen, gute, ein Postsystem in Ansatz setzen. Aber kein Vergleich mit heute. Ich meine, heute haben wir das Internet. Wenn er heute kommen würde, könnte er zum Internetstar werden. Millionen von Followern auf Instagram, Facebook, im Internet haben. Er könnte ins Fernsehen gehen, ins Radio, noch viel größere Veranstaltungen haben. Also, irgendwas funktioniert da nicht. Ich meine, zum Internetstar zu werden, das kann doch auch nicht so viel schwerer sein, als vor 2000 Jahren mit ein paar Leuten durch den Nahen Osten zu laufen. Aber nein, Gott hat einen ganz anderen Plan. Ihm geht es nicht darum, 70 Jahre lang mit ein paar Menschen unterwegs zu sein. Er will, dass die ganze Menschheit eine Chance hat, mit ihm zusammen zu leben. Er will mit allen Menschen Gemeinschaft haben. Aber dafür muss er ans Kreuz. Er muss in den Tod gehen und die Folge der Sünde ausbaden. Sonst funktioniert ja unsere mathematische Gleichung nicht mehr. Irgendwer muss diese Sünde tragen und diese Trennung aufheben. Indem Jesus und Gott Mensch wird und bis nach Golgatha ans Kreuz geht, geht Jesus selbst in die Trennung hinein. Er geht hinein, um sie aufzuheben. Die Quelle verbindet sich mit dem Fluss wieder neu. Nicht der Fluss kommt zurück zur Quelle, sondern die Quelle findet einen Weg durch die Trennung, um die Trennung herum zurück zum Fluss. Und er bleibt nicht im Grab liegen. Und wie sollte er sonst Gemeinschaft mit lebendigen Menschen haben, die wieder verbunden sind mit der Quelle? Nein, er ist auferstanden und lebt und sitzt jetzt wieder im Himmel zur Rechten Gottes. Okay, dann ist er jetzt wieder weg. Und wie sieht dann jetzt diese Gemeinschaft aus, für die Gott Mensch wurde, die er jedem Menschen ermöglichen will, für die er gestorben ist? Geht es um Neuschöpfung, also wie der Töpfer, dass der Topf oder die Schale, die ihm nicht gelungen ist, noch auf der Scheibe wieder zusammen zum Klumpen klumpt und wieder von neu anfängt? Alles vorbei und vergessen? Oder geht es um die Ewigkeit, dieser Riesenbegriff, den ich gar nicht wirklich fassen kann? Zeit ohne Ende? Oder ein Punkt unglaublichen Glücks? Geht es um das Endgericht Gottes, wenn die Menschen sortiert werden nach gut, böse, schlecht, toll? Worum geht es? Oder sollen wir in Raketen und Flugzeuge steigen und Gott in irgendwelchen Sphären der Atmosphäre suchen, im Himmel? Der Himmel ist das Reich Gottes. Der Himmel ist da, wo Gott ist. So wird es in ganz vielen Kulturen gedacht. Der Himmel, da ist Gott, und auf der Erde, da sind wir Menschen. Der Himmel ist das Reich Gottes, während auf der Erde die Menschen ihre Reiche haben. Und dieses Reich Gottes, diesen Begriff, den kennen wir. Es ist Die Kernbotschaft Jesu, die er vermittelt, während er auf der Erde unterwegs ist. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes bricht an. Gott kommt in die Welt und er bringt den Himmel auf Erden. Mit Jesus beginnt dieses Reich Gottes und es zieht sich bis zu uns durch. Das Reich Gottes zeigt, dass der Mensch Gott nicht egal ist. Bei Jesus beginnt es. Blinde können wieder sehen, Lahme können wieder gehen, Taube hören wieder neu und Tote stehen aus ihren Gräbern auf. Es ist die Heilszeit Gottes, die bereits im Alten Testament angekündigt wird. Und sie zeigt, dass Gott kommt. Er kommt zu den Menschen und bietet ihnen Gemeinschaft an. Er reicht ihnen seine Hand und sagt, hier bin ich, zu mir darfst du kommen. Das Ausstrecken seiner Hand, das ist das Reich Gottes, der Himmel auf Erden. Das ist die Gemeinschaft mit Gott. Er ermöglicht es, wieder zurück in den Garten zu kommen. Ja, okay, gut. Dann kommt Gott und sagt, hey, guck mal, hast du nicht Lust, mit mir durch die Gegend zu ziehen? Aber was heißt das für mich? Also wenn ich sage, ja, wie geht das dann weiter? Oder soll ich überhaupt ja sagen? Und was heißt das für mich? Was heißt das für die anderen Menschen? Was heißt das überhaupt für die Menschheit im Allgemeinen? Da fällt mir dieser Vers aus dem 5. Buch Mose ein. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Jesus will dich und mich im Himmel wiedersehen. Da er streckt die Hand aus, spricht diese Einladung aus und hat schon alles gemacht, alles getan, dass wir nur noch ja sagen müssen. Und das dürfen wir uns zu Herzen nehmen. Das dürfen wir verinnerlichen und für uns annehmen und bewusst ja sagen dazu. Wir müssen nicht noch etwas extra tun, um in die Gemeinschaft mit Gott treten zu können. Wir sollten es uns zu Herzen nehmen und unseren Kindern einschärfen und davon reden. Aber wir sollen nicht dabei stehen bleiben. Wir sollen nicht nur bei uns stehen bleiben, sondern wir sollen anderen Menschen davon erzählen. Und Gott will, dass mehr Menschen davon erfahren, dass noch mehr Menschen in die Gemeinschaft mit ihm kommen, dass noch mehr Menschen sein Geschenk annehmen. Aber wieso will er dafür mich benutzen? Kann ich das überhaupt? Bin ich dafür gut genug? Habe ich dafür das Nötige können? Gut, vielleicht, wenn ich KIGO durchlaufen habe, BU, Jugend und so weiter, wenn ich das durchlaufen habe, nach dem BU vielleicht angefangen habe, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten, dann irgendwann auch im Gottesdienst mitarbeiten, dann vielleicht. Dann habe ich das ja gelernt von anderen, die es auch schon gemacht haben. Ich habe das nicht gelernt. Ich bin zwar durch BU, Kindergottesdienst, Teenkreis, Jugend, durch alles durch, aber ich habe nie selber mitgemacht. Ich habe nie den Schritt in die eigene Mitarbeit gewagt. Und ich kann euch gar nicht sagen, warum. Aber trotzdem stehe ich jetzt hier, studiere Theologie, mache Gemeindepraktikum, predige. Es geht nicht darum, was wir gelernt haben, sondern es geht darum, dass wir Gott sagen, okay, wenn du das willst, ich habe hier zwar vielleicht meine Rahmenpunkte, die ich gerne behalten würde, aber okay, ich lasse mich darauf ein, mal gucken, was kommt. Ausprobieren können wir es gerne. Und dann sagt er, okay, dann können wir es machen. Und dann bist du auch genug dafür. Dann darfst du am Reich Gottes mitarbeiten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie mache ich das? Wie kann ich mithelfen dabei, dass andere Menschen auch davon erfahren, dass Gott mit ihnen in Gemeinschaft leben will? Wie kann ich mich einbringen? Wie kannst du dich einbringen? Es gibt ganz verschiedene Arten, sich hier in der Gemeinde mit einzubringen. Beispielsweise in der Kinder- und Jugendarbeit. Du kannst im Kindergottesdienst mitarbeiten, im BU oder in der Jugend. Du kannst ganz praktisch Hilfe leisten, mit anpacken, tatkräftige Unterstützung anbieten. Die Gemeinde hat vor, auf dem Haller-Wilhelms-Fest mit dabei zu sein, Ende des Jahres auf dem Nikolausmarkt. Da kannst du mithelfen. Pakete zum Leben will die Gemeinde wieder packen dieses Jahr. Du kannst, wenn du magst und wenn du es dir leisten kannst, einen Teil deines eigenen Geldes geben und spenden, sodass die Gemeinde dieses Geld für Dinge benutzen kann, die dabei helfen, das Reich Gottes weiter aufzubauen. Du kannst kreativ werden, ganz eigene Ideen haben und sie einbringen in die Gemeinde. Du kannst bei der Technik mitarbeiten, bei der Musik, Gottesdienstleitungen übernehmen oder vielleicht auch mal selber predigen. Oder ganz einfach für jemanden da sein. Für jemanden da sein, jemandem zuhören, jemanden besuchen, mit oder für jemanden beten. Ich habe einige Dinge genannt, aber was hast du noch für Ideen, wie du dich einbringen kannst? Wie du selber ein offenes Ohr, ein offenes Auge für Menschen haben kannst, in der Gemeinde, um die Gemeinde herum. Das mag alles wie ein Riesenkonstrukt wirken, wie eine unglaubliche Anforderung an dich. So, wie soll ich denn da jetzt wirklich mitarbeiten? Also, der Alexander hat doch 5 Jahre lang Theologie studiert. Das ist logisch, dass er das kann. Der hat es ja wirklich gelernt. Ich mit meinem kleinen bisschen. Aus Johannes 14, Vers 26 möchte ich euch vorlesen. Der Fürsprecher, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gott lässt dich dabei nicht alleine. Er sagt, okay, zusammen machen wir das. Und als Heiliger Geist ist er dabei. Er befähigt dich und er zeigt dir, er lehrt dich, er zeigt dir, wie du handeln kannst. Und wenn du dich fragst, wie soll ich weitergehen, dann bete, geh ins Gebet, frag Gott nach. Rede mit anderen Menschen darüber, wo sie dich sehen, was sie sich vorstellen könnten. Aber probiere dich aus. Hab keine Angst davor, Fehler zu machen. Es gibt keine Fehler, wenn Gott dabei ist. Probiere dich aus und schau, wo deine Stärken liegen. Wir dürfen losziehen und Menschen einladen. Menschen einladen in die Gemeinschaft mit Gott. Menschen sagen, dass es da jemand ist, In ihrer Einsamkeit, der sie sieht und liebt und aus dieser Einsamkeit herausholen möchte. Jesus will uns im Himmel wiedersehen. Aus Liebe kommt Gott zu uns und bereitet einen Weg für den Menschen zu ihm, in die Gemeinschaft mit ihm, in den Himmel. Und von seiner Liebe bewegt, können wir auch losziehen und Menschen dazu einladen, mit uns zusammen in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Amen.